What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute Abend einen tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute sitzt nämlich Oliver Klein mit mir hier zusammen in seinen wunderbaren Räumen. Und Oliver ist Inhaber von Cherry Picker und wie ich gerade gelernt habe, schon längst mich nicht mehr nur für Pitch-Beratung zuständig, sondern Cherry Picker versteht sich als Marketingberatung, die, glaube ich, auch mittlerweile Deutschlands führende Pitch-Beratung ist, aber vieles andere mehr macht. Was, erzählt er bestimmt gleich ein bisschen. Oliver, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
Ja, vielen Dank, Kim. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
Sehr, sehr gerne. Und ich bin unglaublich gespannt auf deine Perspektive, weil wer könnte das besser wissen, wie sich Agenturen transformieren, verändern müssen, sollten, mittlerweile auch schon tun, als jemand, der sozusagen immer genau auf der Grenze steht zwischen Agentur und Kunde und eigentlich beide Bedürfnisse und auch Kompetenzen extrem gut kennt und abbildet. Insofern bin ich wahnsinnig gespannt und habe Fragen für 3 Stunden dabei. Wir werden das aber trotzdem auch
schauen wir mal
auf knackige 45 Minuten oder so hinkriegen, da bin ich überzeugt. Agenturpartner würde ich jetzt immer fragen, was glaubst du sozusagen irgendwie, warum du heute hier sitzt, ne? Warum du relevant bist für das Thema, und bei dir würde ich vielleicht einfach fragen, was glaubst du ist der wichtigste Aspekt beim Thema Zukunft der Agenturen, What's Next Agencies, wofür brennst du, wofür setzt du dich gerne ein?
Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist ganz wichtig, dass Agenturen ihre Rolle als extrem wichtiger Partner der Marketing-Kommunikationsabteilung neu definieren. Und neu definieren heißt nicht einfach, ja, weil man es einfach neu definiert, sondern weil sich momentan extrem viel ändert. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Werbung und der Kommunikation im Marketing. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo sich so viel geändert hat wie heute, wo vieles auf dem Prüfstein steht, wo man nicht irgendwie Benchmarks mehr haben kann, weil man gar nicht weiß, was ist denn, wo geht die Reise hin in Zukunft? Vieles entwickelt sich, vieles ist entwickelt sich aus der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung, aus der Situation heraus. Viele Kunden wissen auch nicht mehr genau, wie führt man eigentlich jetzt noch in Zukunft die Marke sinnvoll und effizient. Und in der ganzen Gemengelage kommen Agenturen ganz andere Rollen zu, als sie vielleicht in der Vergangenheit hatten. Mhm. Und das finde ich super spannend. Das treibt mich und mein Team hier extrem an, im Sinne von Kunden direkt und natürlich auch im Sinne von Agenturen, die dann beteiligt sind, Lösungen zu finden, in welche Richtung es gemeinsam gehen kann. Immer im Einzelfall, aber daraus ziehen wir natürlich ganz viele Erkenntnisse, wohin entwickelt sich eigentlich unsere gesamte Branche, unsere gesamte Industrie. Und das heißt, die Marketing-Kommunikationsindustrie einschließlich dann der Agenturen, was auch immer Agentur heute oder in Zukunft heißt.
Mhm. Super spannend. Du hast den Begriff geprägt, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, das Thema Full Thinking. No? Das, mhm. Da warst du der Erste. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle betonen, weil mittlerweile, und ich zähle mich auch dazu, benutzen den ja viele, und ich glaube, du hast da eine ganz tolle Begrifflichkeit geschaffen, die ja auch zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Und hast auch gesagt, künftig werden Agenturen viel mehr als Architekt und viel weniger als Full Service relevant sein. Was genau verstehst du unter Full Thinking?
Ja, aber Full Thinking ist die Fähigkeit, für einen Kunden, für eine Marke, für eine Aufgabe sehr breit nachzudenken. Wir kommen ja alle aus einer Zeit, wo, und das habe ich selber gemacht, als ich auf Agenturseite war, ganz oft die Fahne des Full Service hochgehalten haben. So, was ist denn Full Service? Full Service ist gemeint, ich kann alles. Und seit ewigen Zeiten hinterfragt das auch keiner. Und jede Art von Agentur oder fast jede hat gesagt, ja, ich kann alles. Ich bin eine Full-Service-PR-Agentur, Full-Service-Werbeagentur, Full-Service-Digitalagentur. Wir haben sogar mittlerweile dann Werbemittelhersteller, die Kugelschreiber machen und schreiben drauf Full-Service.
Full-Service-Büromaterial.
Ja, Full-Service-Büromaterial. Sensationell. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir können auch Full-Service gegen 360 Grad tauschen, gegen integrierte Kommunikation. Das ist alles, meint alles das Gleiche. Ich als Agentur behaupte, ich kann alles. In der heutigen Zeit kann man aber gar nicht mehr alles können. Und erst recht nicht alles best in class. Das ist das aber ja, was ein Kunde braucht. Ein Kunde braucht eine Lösung, dass, wenn er denn zu einer Agentur gehen würde und die wirklich alles für ihn macht, dass sie, egal was sie macht, das Beste macht. In jeder Art von Anforderung. Aber so eine super Agentur gibt es nicht. Und selbst wenn wir mal gucken, wo gibt es eine ganz große Agentur, ganz große Gebilde mit 10.000, mit 20.000, 30.000 Menschen weltweit, mag es sein, dass es in diesem Agenturuniversum irgendwo Menschen gibt, die irgendwie alles irgendwie können. Diese kriegst du aber niemals auf einen Kunden, auf ein Projekt. Das Thema Full Service ist ein Märchen und es war schon immer ein Märchen. Wir haben bloß immer die Geschichte erzählt, als wenn dieses Märchen Realität wäre. Es war es aber noch nie. Und auch in der heutigen Zeit wird's überhaupt nicht, gibt's noch nicht mal die Chance, dass es Realität wird. Und ich vergleiche das gerne mit dem Handwerk und einem Architekten. Also angenommen, wir würden ein Haus bauen, dann gehen wir auch nicht zu einem Maler oder zu einem Generalunternehmen und sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Grundstück, konzipier mir mal ein tolles Haus, dann gucken und dann machst du auch jedes Gewerk. Da würde jeder sagen, das ist völlig ineffizient. Die Agenturen verhalten sich aber häufig so. Und daraus kam der Gedanke, dass es doch etwas Neues, ein neues Verortungssystem geben müsste. Was Kunden wirklich wollen heute, ist nicht zu überlegen, wer kann mir in meinem Haus dann die Fliesen am besten legen und wer kann mir die Leitungen legen, wer kann mir am besten den besten Teppich bringen und wer kann mir auch noch meine Lampen anschließen. Das ist nicht die Herausforderung, erstmal. Sondern erstmal hat der Kunde in seinem Kommunikationshaus, wenn man das mal vergleicht, eine Herausforderung, was muss ich tun, damit ich erfolgreicher werde. Ich komme von irgendwoher, ich habe einen Altbau oder ich habe eine neue Wiese, eine grüne Wiese, ich will da irgendwas drauf bauen. Also brauche ich jemanden, der eben hilft, überhaupt erstmal einen Plan zu entwickeln. Nennt sich im Baugewerbe Architekt. Die Agenturen aber häufig fangen sofort mit ihren Gewerken an. Die kommen aus irgendeinem Gewerk und versuchen dieses Gewerk dann primär zu verkaufen. Und sagen, ja, wir packen noch ein bisschen Planning oben drauf. Das reicht dem Kunden aber heute nicht mehr. Und ich glaube, wir brauchen in der gesamten Agenturbranche und damit natürlich auch davor die Kunden ein Umdenken. Dass wir sagen, Agenturen müssen in Zukunft erstmal bestmöglich verstehen, was für Herausforderungen ein Kunde hat. Egal, ob der Kunde dann die Marketingabteilung ist, oder PR-Abteilung, HR-Abteilung und ob es um dieses Unternehmen oder die Marke geht. Aber es gibt irgendwo eine Herausforderung und die muss eine Agentur sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und dann muss sie in der Lage sein, möglichst ohne Partikularinteressen nachzudenken und mit dem Kunden zusammen zu diskutieren, ihm zu helfen oder auch mit mehreren Agenturen zu helfen. Was ist denn überhaupt inhaltlich die beste Lösung? Wer da die einzelnen Gewerke hinterher umsetzt, muss der Agentur erstmal in der Situation völlig egal sein. Wenn man dann den Plan hat, man kann es auch Strategie nennen, man kann es auch Gesamtkonzept nennen, dann kann man schauen, okay, wer ist denn der Beste für die jeweilige Umsetzung? Und dem haben wir einen Namen gegeben und das nennen wir als Gedankenmodell Full Thinking, dass man möglichst viel denkt, aber nicht unbedingt sofort sagt, ich mache den Service für alles.
Glaubst du denn, dass weil du sprachst gerade davon, dass man ja selber auch Partikularinteressen etwas zurückstellt und gar nicht so stark primär seine eigenen Kompetenzen und Gewerke hinten raus verkauft für die Umsetzung und die Exekution, dass der Gedanke der Kollaboration und auch die Forderung nach Kollaborationsfähigkeit ein Stück weit auch daher kommt, dass man einfach sagt, es kann heute gar nicht mehr jeder alles machen. Wir brauchen mehr Kollaborationsfähigkeit in den Agenturen. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, unbedingt. Wir müssen unbedingt mehr Kollaboration haben und zwar an allen Ecken und Kanten. Wir brauchen einmal mehr Kollaboration in einzelnen Agenturen.
Du meinst innerhalb der Gewerke oder der Units?
Innerhalb einer Agentur. Also wo kommen wir denn her? Früher kommen wir da in der alten Welt, die es heute zum Teil ja noch gibt, hat irgendwann mal dann das Planning angefangen, das Kundenbriefing entgegenzunehmen. Den Kundenberatung, dem Kundenbriefing entgegen gibt es den Planning. Planning nimmt es, guckt sich das an, verwurstelt das irgendwie und schreibt noch ein neues Briefing, damit die Kreation das auch versteht. Ehrlicherweise ist das prozessual totaler Quatsch. Passiert aber häufig. Dann kriegt die Kreation das, dann überlegt sich irgendwas, dann gibt es einen bestimmten Abstimmungsprozess intern und irgendwann wird es dann hübsch gemacht. Eventuell wird nochmal das Planning dazugerufen und sagen, ich habe eine geile Idee, macht mir das bitte verkaufsfähig und untermauert das mit Zahlen, dass diese geile Idee auch inhaltlich super toll ist und auch marktrelevant. Das ist so die alte Welt, die man heute aber noch ganz, ganz stark findet. Also muss man erstmal die Silos in den Agenturen aufbrechen und die Menschen zusammenbringen, dass sie gemeinsam an etwas nachdenken. Gemeinsam heißt, die richtigen Menschen zusammenbringen, dass sie überlegen, was ist eine wirkliche Lösung. In den Stufen Analyse, Strategie, Konzept und dann Realisierung. Dann kommt der zweite Punkt. Viele Agenturen haben eine Größenordnung und auch eine personelle Ausstattung oder Kompetenzausstattung, die kann nicht alles. Also merken Agenturen, gerade würde ich mal sagen, alle Agenturen unter 100 Mitarbeitern generell müssten das eigentlich dringend schon längst merken, dass sie gar nicht all das erfüllen können, was ein Kunde sich eigentlich wünscht. Also brauchen sie irgendwo Zusatzkompetenzen. Früher hätte man Freelancer genommen. Heute würde ich eher sagen, man geht hin und guckt entweder als Agentur alleine, dass man andere Partner findet, die dann die Felder, wo ich Defizite habe, ergänzen. Dazu muss man aber auch bereit sein zu teilen, auch die Budgets zu teilen. Oder ich nehme andere Partner, die der Kunde schon hat und arbeite mit denen zusammen.
Ist dein Eindruck, dass die Kunden da offen sind? Mal angenommen, ich komme als Agentur in den Prozess und sage irgendwie, das wäre spannend für euch, kann ich nicht, aber ich habe einen tollen Partner, der dafür genau der Richtige wäre. Wird das den Agenturen nicht angekreidet im Sinne von, wie, das habt ihr nicht drauf? Also sind die Kunden da so offen?
Also die meisten Kunden, die ich kenne, sind da extrem offen. Mhm. Und wenn sie schildern, was sie sich eigentlich wünschen und was sie in der Realität erleben, ist genau das Gegenteil der Fall. Jede Agentur versucht natürlich, weil sie natürlich ein Geschäftsmodell hat, möglichst viel vom Kuchen selber zu kriegen und teilt nicht gerne. Das liegt in der Natur der Sache, des Geschäftsinteresses Agentur. Damit kann man aber nicht mal die besten Leistungen liefern. Wenn man einem Kunden vorschlägt, dass man noch Experten dazuziehen möchte, oder noch besser, dass der Kunde auch bestimmte Experten hat, ob man nicht auf die zugehen darf und mit ihnen das zusammen entwickelt. Natürlich muss der Kunde das bezahlen können und wollen. Dann ist das, glaube ich, ein sehr sinnvoller und absolut zukunftsweisender Weg, das zu machen. Aber meine These ist ganz klar, und nicht nur These, sondern Beobachtung in der Realität tagtäglich, Agenturen können nicht alles können. Also müssen sie überlegen, wie sie im Sinne des Kunden immer mehr machen und immer mehr kollaborieren und wo man die entsprechende Expertise herbekommt und welche Menschen damit an den Tisch gehören. Und da kommt noch etwas dazu. Ich glaube, in der Kollaboration ist es nicht nur Agenturen untereinander, sondern ich glaube auch die Kollaboration zwischen Kunde und Agentur. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal in der Diskussion drauf, kann in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen, als sie bis jetzt in der Vergangenheit gespielt hat.
Mhm, finde ich spannend. Erzähl mal, lass uns direkt drauf gucken.
Okay,
irgendwie gerade total gut. Meinst du damit Co-Creation oder was? Wie verstehst du das? Meinst du, die sitzen zusammen?
Das wäre ein Weg, aber das meinte ich gerade gar nicht so sehr, sondern in einem Prozess, man hat eine Aufgabe. Dann hat man ja bestimmte Rollen. Also ein Kunde, ich würde immer sagen, der Kunde hat die Lufthoheit, der Kunde ist der Auftraggeber. Egal wie kollaborativ man ist, aus dieser Rolle kommt ihr ja nie raus, weil der Kunde hat auch das Geld und das Budget und hat am Ende letztendlich Entscheidungsgewalt. Also ist diese Rolle schon mal klar verteilt. Bisher ist es aber überall so üblich, dass der Kunde sagt, ich habe jetzt eine Aufgabe und ich schreibe die Aufgabe, packt jemand in irgendein Formular, nennt sich Briefing und versuche so schlau wie möglich und so umfangreich wie möglich das alles bestmöglich zu beschreiben. So geht man heute vor und genauso ist man vor 20, 30 Jahren auch vorgegangen.
Eigentlich verrückt, ne?
Eigentlich verrückt. Die Krux ist nämlich, wir haben es nicht mit der einfachen Aufgabe zu tun, sondern die Situation ist ja immer komplexer geworden. Und wir wissen ja nicht so viel über die Zukunft. Was wir aber definitiv wissen, das, was wir heute haben, ist ja erst der Anfang. Es wird in Zukunft noch komplexer. Ich glaube, dass ein Kunde nicht mehr in der Lage ist, perfekt zu briefen, weil er gar nicht in ein Formular die gesamten Situationen und die möglichen, sein Wissen, alles, was er hat, entsprechend in ein Briefing reinpacken kann. Oder das Briefing so komplex wird, dass es niemand mehr nachvollziehen kann oder entsprechend handeln kann. Ich glaube, wir müssen in einen ganz anderen Weg kommen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass ein Kunde sagt, was sind meine Ziele? Welche Wirkung möchte ich erzielen und nicht welches Werbemittel möchte ich ausgefüllt bekommen oder gestaltet bekommen, sondern welche Wirkung möchte ich erzielen, Ergebnis offen dann auf Agenturpartner zugeht oder auf die Menschen zugeht und sagt, ich binde jetzt den und den hier mit ein. Ich schreibe das nicht runter, sondern ich schließe mich mit dem besten Team, was in mir zur Verfügung steht, ein und wir arbeiten die Situation erstmal und die Ausgangslage erstmal zusammen und entwickeln gemeinsam vielleicht erste mögliche Ansätze. Ich glaube, dass ein solcher Weg viel, viel schneller ist, kürzer ist und vor allem viel bessere Ergebnisse liefert, als dass man sagt, ich briefe meine Agentur mit irgendeinem Formular, egal wie toll das gemacht ist, und in 4 Wochen erwarte ich, dass die Agentur kommt und jetzt kommt die super Idee. Die Realität zeigt, dass es keinen Aha-Effekt gibt, sondern meistens so ein Puh und Enttäuschungsreaktion gibt von Kunden, weil die Situation eben völlig viel, viel komplexer ist, weil die Agentur in der Zwischenzeit Annahmen getroffen hat, ohne dass der Kunde dabei war, wo der Kunde schon gesagt hätte, bei denen den Annahmen, da seid ihr auf dem Holzweg. Viele Kunden denken noch, die Agentur hat dasselbe Wissen wie er. Das geht ja gar nicht mehr. Muss sie auch gar nicht. Man muss das Wissen des Kunden nehmen und das spezielle Wissen und die Fähigkeiten der Agentur, die ja völlig anders auch gestrickt sind, und die zusammenbringen und gemeinsam einen Prozess definieren, wie man zu einer Lösung kommt. Da würde ich mir wünschen, dass aus einem passiven Kunden gebe Briefing ab und erwarte, dass mir was präsentiert wird, ein aktiver Kunde wird, indem ich Teil eines Lösungsprozesses werde. Und ob das mit einer Agentur ist oder mit 5 Agenturen am Tisch, wenn ich die richtigen Leute zusammenbringe und die richtige Kultur schaffe und die richtige Atmosphäre und, wichtig, auch eine sinnvolle, angemessene Vergütung dahinter packe, dann bin ich in Zukunft erfolgreicher.
Ja, wahrscheinlich ist man ja auch schneller, ne? Mal angenommen, du sagst, vielleicht kostet mich am Anfang der Briefing-Prozess etwas mehr als der Klassiker mit einem One-Pager und Tonalität, Botschaft, Insight, Zielgruppe, KPIs, Ziele und so weiter und so fort. Und am Schluss kreuzt man noch Werbemittelchen an. Vielleicht ist ein Workshop kostenaufwendiger, aber hinten raus bringt dir der weniger Frust und auch weniger Aufwand im Sinne von Korrekturschleifen oder wie du es gerade gesagt hast, ne? Ach, die Annahme habt ihr getroffen? Nee, eigentlich nicht, ne? Also sozusagen das Geld gibst du so oder so aus. Vielleicht an der Stelle weiter hinten im Prozess.
Ja, eventuell gibst du viel, viel mehr aus, weil es als Kunde guckt man sich ja die Kostenvoranschläge der Agenturen an, egal welches Vergütungsmodell man dahinter hat. Und dann steht erstmal für Konzept eine Summe, dann steht für die Umsetzung eine Summe und dann mache ich etwas und in der Regel setze ich ja irgendwelche medialen Kosten dahinter. Und egal, ob es paid ist oder earned oder ob ich auf einer Messe bin oder was auch immer. Ich packe ja dann mit den kreativen Ergebnissen, mache ich ja irgendetwas. Und das ist eigentlich der größte Kostenblock im Marketingbudget. Wenn ich vorne raus nicht eine richtig gute, wirkungsvolle Idee habe, dann kann ich hinten raus natürlich auch nicht die entsprechende Wirkung erzielen. Also je mehr ich vorne an der Qualität schraube und dann lieber auch da ein bisschen mehr Geld ausgebe, desto mehr kann ich hinten sparen. Und diese Denke ist leider noch nicht weit verbreitet und erst recht nicht, wenn bestimmte Prozesse einkaufsgetrieben sind oder nochmal verhandelt wird und dann nochmal der einzelne Stundensatz extrem runtergedreht wird. Ich glaube, wir müssen diesen gesamten Prozess der Qualität von Maßnahmen total drehen. Wir brauchen eine andere Art von Vergütungssätzen. Und damit wir dann als Marke, Unternehmen dann und auch die Agentur schneller, erfolgreicher und wirkungsvoller am Ende sind. Und da sind wir, glaube ich, gerade in einer ganz guten Zeit, dass nämlich viele Kunden aus dem Druck heraus, den sie haben, aus der Not heraus, auch mal neue Wege und neue Möglichkeiten suchen. Ich sehe da auch, dass die Schwierigkeit nicht unbedingt bei den Agenturen, sondern da ist erstmal das Verständnis, dass ein Kunde sowas auch möglich macht und sich vielleicht auch seinen eigenen Zwängen, die er vielleicht intern hat, ein bisschen befreien kann. Die Marken und die Unternehmen, die das verstehen, werden in Zukunft mittels Kommunikation einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erzielen. Bin ich fest von überzeugt.
Wenn du sagst, die auch so ein bisschen der Blick auf Vergütungssätze muss sich verändern auf Kundenseite, was meinst du damit?
Naja, wenn ich mal davon ausgehe, ich arbeite mit einem sehr kompetenten Agenturteam, egal ob aus einer oder mehreren Agenturen. Und ich habe Leute auf einem Level von Kreativdirektor, Planning Director, ich habe so Direktorenebene oder vielleicht die erste oder zweite Ebene oder dritte Ebene, relativ bezahlte Leute. Wenn ich dann diese brauche für einen Prozess, weil ich brauche wirklich die besten Leute in der Agentur, die mir zur Verfügung stehen können, dann nützt es mir nichts, wenn ich da irgendwie einen Durchschnittssatz von 100 oder 80 oder weniger Euro ausgehandelt habe, weil dann funktioniert das ganze Modell ja nicht. Ich muss bereit sein, dann auch diese Leute angemessen zu bezahlen, kriege dann natürlich auch eine ganz andere Qualität und ganze Leistung. Ein Kunde denkt immer, er hat dann toll verhandelt. Also ich kenne es ja in vielen, vielen Auswahlprozessen. Dann kommt der Kunde verhandelt und dann kommt oder der Einkauf übernimmt das für ihn und am Ende, super, da habe ich einen tollen Preis ausgehandelt. Toller Preis heißt immer möglichst günstig im Wettbewerbsvergleich. Dann bekomme ich aber eine minderwertige Leistung am Ende, weil die Agentur guckt natürlich, wie sie dann, welche Ressourcen sie hinterpacken kann.
Das ist eine Mischkalkulation.
Ja, total.
Und dann sagst du, warum soll ich jetzt sozusagen meinen Director-Level zu 100% drauf buchen,
genau,
wenn ich eigentlich pro Stunde 100 Euro bekomme, was ja knapp über dem Automechaniker liegt, ne?
Absolut. Und da macht es dann natürlich wenig Sinn für die Agenturen. Folglich sind die Leistungen reduzierter. Und ich glaube, langsam kommen wir in eine Zeit, dass es dem einen oder anderen Kunden langsam dämmert, dass das, was mit dem er teilweise auch beruflich groß geworden ist und gewachsen ist, dass dieses Modell heute nicht mehr funktioniert und dass er nicht der Schlaue und der Coole ist, indem er der Agentur gedrückt hat, sondern am Ende schneidet er sich ins eigene Fleisch. Beispiel: ich habe eine neue Agentur, ich habe sie im Preis gedrückt, dann habe ich in der Honeymoon-Phase, denke ich, oh super, die Agentur investiert noch viel und macht viel und tut. In Wahrheit lässt sie mich gar nicht merken, dass sie eigentlich noch das Pitch-Investment noch irgendwie abarbeiten muss und irgendwie rein verrechnen muss, dass sie noch so tun muss, als wenn das alles irgendwie ganz gut läuft. Dann im Hintergrund muss sie aber für den doch sehr stark reduzierten Satz im Vergleich zu dem, was sie ursprünglich angeboten hat, gucken, dass sie eben entsprechend die Ressourcen bereitstellt, die dafür möglich sind. Das sind dann minderwertige Ressourcen, nämlich jüngere Leute oder weniger Ressourcen oder Dinge mit weniger Zeit und weniger Intensität entsprechend entwickeln. Das heißt, der Kunde bekommt am Ende eine schlechtere Leistung. Die kann er natürlich nicht vergleichen, kann das nur sein, ja, sein professionelles Bauchgefühl wählen lassen. Reicht das? Wird das funktionieren oder nicht? Mhm. Und dann entsteht der Frust in dem berühmten ersten Jahr. Weil nach einem Jahr stellt er fest, ich habe mir eigentlich was eingekauft und ich wollte eigentlich was ganz anderes haben, aber irgendwie bekomme ich das nicht. Und
die Flitterwochen sind vorbei.
Die Flitterwochen sind vorbei, ja. Und ihm wird gar nicht klar, warum ist das eigentlich so? Weil er selber einen Webfehler eingebaut hat. Ein Webfehler, der ihn jeden Tag begleitet, weil die Agentur kann ihm nicht die Dinge liefern, die es ihm eigentlich versprochen hat. Ich beschreibe das manchmal gerne mit so einer Erdbeertorte. Man hat einen Pitch und man sagt, man schreibt eine große Erdbeertorte mit nachhaltigen gezüchteten Erdbeeren aus und ganz toll, mit ohne irgendwelche Zusatzstoffe und super lecker. Und dann verhandelt man und plötzlich sagt man, ja, ich habe dann vielleicht nur noch die Hälfte dieser Erdbeertorte, die mich die Erdbeertorte in Herstellung kostet, gibt man der Agentur. Man bekommt eine Erdbeertorte und vielleicht sieht die genauso aus erstmal, vielleicht ist sie auch so ähnlich groß, aber die Erdbeeren sind nicht mehr so lecker, sind nicht mehr entsprechend nachhaltig, da hat man vielleicht Zusatzstoffe etc. Die Erdbeertorte ist in der Qualität einfach minderwertig und die Agentur wird alles tun, ihm erstmal sich merken zu lassen, weil sie will ja diesen Etat haben, sie hat vorinvestiert und am Ende bekommt der Kunde einfach eine schlechtere Qualität.
Mhm. Und was ich so spannend finde, weil wir kommen ja von diesem Thema Kollaboration und dann irgendwie Co-Creation, Preisbereitschaft, ja. Zahlungsbereitschaft. Wenn jetzt Kunden, und das merke ich ja auch vermehrt in Ausschreibungen, in Pitches, das Thema Kollaboration wird mittlerweile zu einer Standardabfrage. Ne? Und zwar nicht im Sinne von, okay, Haken dran, machen wir, sind wir bereit zu, sondern ganz konkret, wie sieht das Modell aus, wie organisiert ihr euch? Ganz viele Kunden fordern auch, dass die Agenturen sich untereinander selbstständig abstimmen, auch miteinander sozusagen Grenzen definieren oder sagen, wer hat bei dem Projekt den Lead, wer bei dem. Aus meiner Sicht braucht es auch dafür eine Preisbereitschaft, weil das ist ja für Agenturen ein Zusatzaufwand, der auf sie zukommt, weil sie müssen nicht mehr nur sich selber organisieren und die Zusammenarbeit mit dem Kunden organisieren, sondern plötzlich haben sie auch noch vier andere Agenturplayer, die aus Media, Marke, Digital, CD vielleicht noch kommen und haben sozusagen Kunde plus vier weitere Ansprechpartner, mit denen sie sich laufend transparent up-to-date halten müssen. Bilden Kunden das heute schon ab?
Ich glaube, vielen Kunden ist, genau wie ich das gerade beschrieben habe, ist gar nicht klar, was sie bereitstellen müssen dafür, damit es überhaupt möglich ist. Wenn ich möchte, dass eine Agentur sich mit einer anderen Agentur intensiver austauscht, dann kann ich nicht erwarten, dass das für den gleichen Preis funktioniert, mit dem ich vorher mit ihr gearbeitet habe, sondern ich muss das finanziell möglich machen. Wenn ich das nicht möglich mache, darf ich mich nicht wundern, dass ich das auch nicht bekomme. Mhm. Oder dass mir dann irgendwo etwas suggeriert wird, was aber hinterher feststellt, es funktioniert nicht. Wenn ich ein funktionierendes Modell haben möchte, muss ich in erster Linie erstmal dafür sorgen, dass mein Geschäftspartner damit natürlich auch Geschäft machen kann. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Eine Agentur ist dafür da, dass sie Gewinne erwirtschaftet. Wenn ich anfange, an der Rentabilität der Agentur zu schrauben, in irgendeiner Form, dann bekomme ich andere Leistungen. Wenn ich möchte, dass ich qualitativ hochwertige Leistungen bekomme, muss ich qualitativ hochwertige Leistungen entsprechend bezahlen.
Und in dem Fall dann eben auch die Kollaboration und den Aufwand, den es bedarf, mit anderen Partnern sich abzustimmen, ne?
Ja, absolut. Mhm. Das ist natürlich nicht immer 1:1 so messbar. Aber ich muss in irgendeiner Form einen Weg finden, ein Modell finden. Und du sagtest ja vorhin, ja, dann erwarte ich, dass die Agenturen dasselbe untereinander organisieren etc. Ich glaube, dem Kunden kommt dann eine wichtige Rolle zu, wenn er wirklich ein funktionierendes Modell haben möchte. Ich würde dem Kunden immer raten, dass er oder jemand, der ihn vertritt und ihn berät, sich darum kümmert, ein solches Modell zu bauen und zu schneidern.
Mhm. Mit den Partnern gemeinsam, die dann schon an Bord sind oder vorher wie so eine Art White-Label-Lösung und da kommen dann die Partner, die gepitcht werden, rein?
Es gibt beides. Mhm. Wenn ich Partner habe und sage, ich möchte mehr Kollaboration, dann nehme ich natürlich die Partner, die ich habe. Ich muss mir vorher bloß einen Plan machen. Weil wenn ich auf mehrere Partner angenommen, ich habe fünf wichtige Agenturen, eine Media-Agentur, eine Digital-Agentur, eine PR-Agentur und so weiter. Ich habe fünf Agenturen, die sind mir alle wichtig. So, jetzt gehe ich auf alle fünf zu und sage, macht mir ein Modell, das wird nicht funktionieren. Irgendjemand wird im Hintergrund dominant sein. Oder ich habe einen Dominanten, weil der den größten Teil meines Kuchens kriegt oder weil er stärker bei mir drin ist. Irgendjemand wird sich als dominant herausstellen. Und der bestimmt dann indirekt, ob ich es mitbekomme oder nicht, wie mein Modell läuft. Das kann nicht in meinem erstmal nicht in meinem Sinne sein. Also würde ich ihm empfehlen, lieber Kunde, entwickel selber ein Modell oder lass dir dabei helfen, ein Modell zu entwickeln, was deinen Interessenslagen entspricht. Und dann stimme das mit deinen Agenturen ab. Definiere Spielregeln. Also manchmal helfen so alte Tools, so ein kleines Playbook zu schreiben, auf ein paar Seiten sagen, oder ob es ein PowerPoint ist oder gebunden ist oder digital, ist völlig wurscht, zu schreiben, so arbeiten wir ab jetzt. Wir wollen Kollaboration. Was heißt denn Kollaboration für uns? Was verstehen wir darunter? Wer kollaboriert mit wem? Gibt es eine Rolle? Haben die Einzelnen eine Rolle oder nicht? Was ist mit Vergütung? Wie gehen wir mit Kostenvoranschlägen dafür um? Oder gibt es eine Pauschalvergütung für irgendwas? Und dafür sind dann so und so viel Kollaborationsworkshops oder andere Dinge drin. Das muss man einmal definieren. Das ist für jeden Kunden sehr, sehr individuell, weil jeder Kunde arbeitet auch anders.
Was ich auch so spannend finde bei Kollaboration, da denken ja viele, ja gut, dann werden wir halt zusammen zwangshalber in so einen Jourfix gekettet und müssen uns miteinander austauschen oder unsere Ideen vor anderen mitpräsentieren. Mhm. Davor scheuen sich ja Agenturen ohnehin immer ein bisschen, ne, weil sie sozusagen Gegenfeuer erwarten. Was ich aber finde, ist, dass Kollaboration ja mittlerweile deutlich weitergeht, auch über gemeinsame Statuslisten hinaus, dass man wirklich mal anfängt, auch Analysen und Erkenntnisse miteinander zu teilen. Weil wie irre ist das denn? Der Kunde bezahlt dieselben Player mal 3 oder 4 dafür, dass sie sich Gedanken machen, was beschäftigt Zielgruppen, was sind Insights, was macht die Customer Journey, was sind relevante Touchpoints, und jeder behält seine Informationen für sich und baut darauf seine Kreation, seine Vorschläge, seine Produkte auf. Wirklich mal zu sagen, wir nehmen auch so ein Motto, ne, irgendwie Sharing is Caring ernst, mhm, und machen in der Kollaboration so einen gemeinsamen Datenpool, Erkenntnispool, Analysen-Sharing. Das finde ich unglaublich spannend, weil ich glaube, das ist ein echter Mehrwert für einen Kunden, den muss er ja 5-mal bezahlen im Normalfall.
Absolut.
Und ich kriege ja auch Erkenntnisse, die ich vielleicht gar nicht allein gesammelt hätte, weil der, ich sag mal, der Blick einer Mediaagentur auf die Fragestellung ja ein ganz anderer sein wird als der einer Digitalagentur beispielsweise.
Bin ich komplett bei dir. So, der Klassiker ist, ich habe ein Planning in der Kreativagentur und ich habe meine Mediaagentur. Dabei kommt die Mediaagentur zum Teil an ganz andere Informationen, Daten dran als die Kreativagentur und das Planning dort. Warum, allein schon, wenn wir jetzt mal das vereinfachen, diese beiden Agenturen, warum sorge ich nicht dafür, dass in einem Strategieprozess die Media-Strategen und meine Kreativstrategen, also Planner oder wie man es auch immer in der jeweiligen Agentur nennt, nicht zusammenarbeiten? Warum lege ich, wie du es gerade sagst, nicht die Daten und Informationen zusammen? Und zwar nicht nur der beiden Agenturen, sondern die ich auch als Kunde habe. Natürlich muss man da sprechen, wie sensibel sind die Daten und so weiter, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass mehrere Agenturen parallel das Gleiche tun und dass man noch im Silo-Denken arbeitet. Wenn ich echte Kollaboration haben möchte, muss ich mir ein Arbeitsmodell überlegen, wie Kollaboration möglich ist, der Partner untereinander, aber der Partner auch mit meiner eigenen Organisation. Und ich muss mir dahinter dann eben auch gucken, wie finanziere ich das Ganze, damit das in sich funktioniert. Das ist ein Ökosystem. Und ich muss mir Gedanken machen, wie in Zukunft mein Ökosystem der Zusammenarbeit aussehen soll, wenn ich Kollaboration möchte und das nicht als Feigenblatt nehme. Mhm. Wenn ich wirklich will, dass das funktioniert, ist es Arbeit, brauchst Gehirnschmalz und Kompetenz in der Konzeption eines solchen Modells. Dann muss ich das einmal kommunizieren an alle Partner, und dann darf ich aber nicht aufhören oder muss auf jeden Fall erstmal beginnen und darf nicht aufhören, das regelmäßig zu evaluieren.
Das wäre auch meine Frage gewesen, ja, ne? Weil du skizzierst das dann schön und dann baust du sozusagen das Haus, alle ziehen ein, ja, die Agenturen sind drin, und dann merkst du gar nicht hintenrum, dass gewisse Dinge sich einschleichen, dass das wieder dann nur das Feigenblatt ist der vorgetäuschten Kollaboration. Wie kann so ein Kunde das überprüfen? Das ist ja wie so eine Art Agenturrevisionsmodell oder so.
Ja, gar nicht mit der Revision. Also ich merke schon irgendwann, wenn ich bei dem Hausmodell bleibe, wenn irgendwie eine Agentur immer nächtelang den Kühlschrank leer frisst und nichts Neues dazu kauft, dann muss ich mir immer gucken, wer ist denn das eigentlich? Und ist denn diese Agentur in meinem Haus eigentlich noch die richtige? Sondern wenn, ist es in der Gemeinschaft, und die Gemeinschaft funktioniert nach bestimmten Spielregeln. Die muss ich aufschreiben. Wenn ich die Spielregeln nicht benenne, darf ich mich wundern, dass sich alle unterschiedlich verhalten. Und das muss ich einmal tun, damit das entsprechend in sich funktioniert. Ich muss aber das regelmäßig angucken. Also ich würde immer dazu gehen, dass man sagt, bei großen, wichtigen Projekten reviewt man das Projekt einmal oder man guckt sich die Zusammenarbeit einmal im Vierteljahr an. Das ist immer ein guter Rhythmus, weil einmal im Jahr hilft nicht. Man ist nicht schnell genug in der Optimierung. Also wenn man sagt, man hat die wichtigen Projekte.
Das ist ja auch immer so eine situative Betrachtung, ne? Dann sagst du einmal im Jahr, dann guckst du zum Stichtag X und da ist es gerade so und so und dann bildet es aber wieder nicht den Großteil des Jahres ab. Das ist ja genauso, wenn du einen Kunden nach Feedback fragst. Ja. Hey, wie war unsere Zusammenarbeit? Waren wir gut? Und das fragst du immer im Dezember, wenn der in Urlaub will, ist das, glaube ich, auch nicht sozusagen irgendwie die richtige Lösung. Ne?
Nein, man muss sich da an der Lösung entlanghangeln. Und das Beste ist, nach jedem, man muss sagen, was sind unsere Key-Projekte? Mhm. Nicht jedes Projekt, was man hat, braucht Kollaboration. Es gibt ja viele Sachen, die sind Umsetzungsaufgaben etc. Da müssen nicht alle zusammenarbeiten. Aber man hat einige Dinge im Jahr, die sind wichtig. Mhm. Die würde ich einmal im Jahr definieren. Da sage ich hier bei diesen Projekten, man startet irgendwo mit, das sind meine 3 oder 5 Key-Projekte. Hier erwarte ich eine Kollaboration. Ich bestimme, wer mitarbeiten darf. Und zwar nicht welche Agenturen, weil sonst habe ich von 5 Agenturen, habe ich 5 Berater am Tisch sitzen. Das hilft mir nicht. Sondern wer sind meine Köpfe, die ich glaube, die gut sind. Das mache ich natürlich im Dialog mit meinen Partnern. Das mache ich nicht alleine. Und dann gucke ich mir an, danach am Ende des Projektes, was war gut, was war nicht gut. Da muss ich mir eine Meinung bilden. Ich frage meine Agenturpartner und dann im selben zusammensitzen, das will ich immer persönlich machen als Mini-Workshop, sagt man, okay, was müssen wir eigentlich fürs nächste Projekt beachten? Was hat gut funktioniert, was nicht gut funktioniert? Und daraus würde ich zum Beispiel auch so ein kleines Playbook, was man einmal erstellt hat, auch weiterentwickeln. Es ist ein lernender Prozess. Mhm. Und wie gesagt, wie in so einem Haus, wenn man merkt, ein Partner kriegt das nicht hin, dann kann man sagen, waren es die Menschen, die das nicht hinbekommen, dann kann man da vielleicht dran arbeiten. Oder war es der gesamte Partner, dann muss man auch sagen, okay, dann habe ich einen falschen Partner. Mhm. Weil der passte zu meinem angestrebten Arbeitsmodell nicht. Dann muss man drüber nachdenken, wo man einen neuen Partner herbekommt.
Auch da, ich meine, das Thema transparente Kommunikation ist ja in aller Munde. Ich habe auch den Eindruck, dass man da in der Zusammenarbeit auch lernen muss, sehr viel schneller, offener, transparenter und konstruktiver miteinander zu reden. Ne? Weil sonst hat es immer sowas, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann sagt man, boah, jetzt irgendwie, das hat schon wieder nicht geklappt und das hat schon wieder nicht geklappt, dass man einfach, sobald man solche Punkte merkt in der Kundenagenturbeziehung, auch miteinander ins Gespräch kommt, überlegt, woran kann es liegen? Lag es was bei uns? Was war bei euch gerade los? Wie können wir das ändern, dass das so nicht wieder vorkommt? Also, dass man viel schnellere Zyklen entwickelt, auf sowas einzugehen.
Ja, aber Kim, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an bei der ganzen Thematik Kollaboration. Nämlich das ist das Thema Kultur. Mhm. Also man hat natürlich, man muss ein Modell haben und einen Plan haben, man muss die richtigen Menschen an Bord haben und man muss auch natürlich die Vergütung sicherstellen. Mhm. Das hatten wir gerade. Man muss aber eine Kultur schaffen, wo Menschen möglichst angstfrei offen über Dinge sprechen können.
Ich habe letztens einen Begriff gelernt, der das skizziert. Psychological Safety.
Okay.
Ja, wirklich, wow, weil man sagt, unter dem Begriff Psychological Safety heißt, du empfindest keine Scham, du traust dich, Dinge anzusprechen, auch mal mutige, vielleicht auch irre Sachen vorzuschlagen, aber immer über die Dinge zu sprechen, weil du einen sicheren Raum hast, einen sicheren Rahmen auch vorgibst, egal ob als Arbeitgeber, als Kunde, in einem Organisations-Kollaborationsmodell. Das finde ich unglaublich relevant, weil da hast du schon recht und sagst, kann ich das jetzt sagen, weil wer weiß, ob die mich deswegen jetzt rausschmeißen, weil ich dann schon wieder auf was hinweise und so. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
Absolut. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass das dann gebildete Agentur weiß, das ist ein Kunde, der legt auch Wert auf eine Zusammenarbeit. Also welche Rolle spiele ich? Das mache ich natürlich nicht beim Kunden, wo ich immer überlege, einmal zwei falsche Sachen gemacht, dann pitcht der wieder. Mhm. Sondern da muss ein Kunde für ein solches Modell auch ein gewisses Commitment zu seinen Partnern geben und muss auch mal erlauben, dass man auch mal irgendwo Fehltritte hinbekommt, wenn man weiß ja nicht, was in Zukunft genau passiert. Man muss Sachen auch ausprobieren. Und man muss offen über Themen sprechen können. In einem gewissen Rahmen natürlich, klar. Aber was ich ganz häufig feststelle, wenn wir irgendwo hinkommen und feststellen, der Kunde kann so mit der Agentur nicht mehr. Und wenn wir dann die Chance bekommen, dass wir auch die Agentur fragen, ist einer der Hauptpunkte, dass die Menschen einfach von nicht viel zu wenig reden oder wenn aneinander vorbeireden. Mhm. Oder dass von einer Seite schön Wetter gemacht wird und der andere sagt, Moment, ich stehe hier im Regen und ich bin klatschnass und total durchtrieft. Was erzählst du mir von Sonnenschein hier? Die Situation ist eine ganz andere. Dass man möglichst offen, transparent und klar kommuniziert, sowohl im Positiven als auch im Negativen und Sachen adressiert, um Lösungen zu suchen. Das ist wichtig, dass man nicht einfach nur meckert, sondern sagt, okay, hier haben wir ein Thema, wie machen wir es jetzt, wie machen wir es besser? Wenn man eine solche Kultur und das implementiert, bei seinen Agenturpartnern ohne Angst und ohne Sorge, dass der Kunde morgen weg ist. Und gleichzeitig aber auch, und das ist noch eine größere Herausforderung, im Unternehmen. Dann hat man eine Chance, dass Kollaboration klappt. Und da ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Wir erleben manchmal in Unternehmen, Menschen sind super modern, super offen, wollen kollaborativ arbeiten etc. Wir leben aber auch andere Menschen, die sind es gewohnt, so als Kunde zu agieren. So der Klassiker, den gibt's heute immer noch, Freitag 3 Uhr, ich bin kurz vor auf dem Absprung ins Wochenende, ich schieb nochmal schnell eine Aufgabe der Agentur rüber.
Ich drück denen nochmal eins rein,
genau,
und sag, Montagvormittag würde ich gerne über die Ergebnisse sprechen.
Exakt. So, diese Menschen dann dazu.
Die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, gar keine Frage. Wie kriege ich die denn eigentlich mitgenommen in einer zu einer kollaborativen Arbeitsweise, wo ich als Kunde auch mitarbeite und nicht warte, dass die Agentur mir irgendwas morgen präsentiert, was ich dann meinem Chef präsentieren kann oder meine Chefin. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung an die Marketingorganisation und an die Struktur, die ich habe. Und nicht jeder in einem Unternehmen ist so sozialisiert worden, dass er heute in der Lage ist, kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir als Kommunikationsverantwortlicher sehr genau überlegen, mit wem starte ich erstmal. Und dann kann ich gucken, wer tut sich damit ein bisschen schwerer und welche Rolle spielen diese Menschen in Zukunft oder wie kann ich die mitnehmen, ich brauche ein paar Treiber, ich brauche ein paar Menschen, die das vorleben, auf beiden Seiten. Dann kann das funktionieren.
Wir kommen ja jetzt sehr stark von den Themen, ich sag mal, holistische Denkweise, Full Thinking, Kollaborationsfähigkeit, Kultur, auch Kunde-Agentur-Beziehung, unglaublich wichtige Themen. Dennoch fragen sich natürlich die Agenturen, was sind eigentlich so die neuen Kompetenzen, die ich unbedingt erlernen muss, auch Ausbaufelder, Handlungsfelder. Und alle Welt beschäftigt sich sehr stark mit den Fragen Data, Technology. Muss ich jetzt so werden wie Accenture? Muss ich sozusagen auch ein Tech-Anbieter als Kreativagentur werden? Wie ist da deine Sichtweise? Sagst du, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn du Kreativagentur bist, steht die Kreation im Kern und andere Dinge musst du einfach verstehen können? Oder sagst du, nee, es sollten schon alle so ein bisschen Martech-mäßig unterwegs sein und diese Dinge auch anbieten, Marketing, Automation für Kunden auch tatsächlich umsetzen, exekutieren, die Tools irgendwie entsprechend einführen. Was ist so dein Gespür? Wo sollten Kreativagenturen, wie sollten die damit umgehen mit dieser Tech- und Data-Frage?
Ja, man ist natürlich geneigt dazu, als ehemaliger Full-Service-Anbieter sagen, ich muss alles machen. Mein Kunde fragt danach und man fragt mich und ich teile nicht gerne, also muss ich das irgendwie mit anbieten. Das wird nicht mehr funktionieren. Ich muss mir entscheiden als Agentur, da gibt es zwei Richtungen, will ich entweder, kann ich etwas besonders gut, dann muss ich Spezialist werden und dann konzentriere ich Vollgas auf das. Oder möchte ich gerne in Zukunft ein breiterer Partner für meinen Kunden sein, ein übergeordneter Partner in Richtung Full Thinking, dann muss ich mich da genau dafür aufstellen. Ich muss nicht jedes Gewerk können. Und ich kann es auch gar nicht mehr. Dafür gibt es genug Spezialisten, genug andere. Und da muss ich auch gar keine Angst haben vor der Konkurrenz. Sondern da kommt das Thema, was wir gerade hatten, Kollaboration ganz stark ins Spiel. Wenn ich sage, ich möchte ein Full-Thinking-Partner meines Kunden werden, das heißt, ich bin im Bereich der Kommunikation der wichtigste Partner meines Kunden, wenn das mein Anspruch ist, dann muss ich mich ganz stark darauf konzentrieren, dass ich diesen Anspruch gerecht werde. Und dieser Anspruch besteht im Kern inhaltlich und qualitativ aus zwei ganz wichtigen Punkten. Ich muss mich mit dem ganzen Thema Situation auseinandersetzen können. Sprich, ich muss sehr gut analysieren können, muss dafür auch die Menschen haben, die sehr gut einen komplexen und immer komplexer werdenden Sachverhalt analysieren. Ist in der Agentur nennt sich das dann Consulting, Strategie, Planning, Beratung, je nachdem, wie man das nennen will, und muss daraus strategische Ableitungen liefern, sagen, wo gibt es mögliche Chancenfelder und welche Felder sind vielleicht nicht so gut. Das muss ich deutlich, deutlich besser machen als heute. Es reicht nicht, so eine Best-of-Planning zu nehmen und ein paar Vox-Pops hinterzupacken und sagen, huhu, da in die Richtung muss das gehen, lieber Kunde. Das entlarvt sich sehr, sehr schnell beim Kunden und es ist vor allem keine valide und ernstzunehmende strategische Empfehlung, was viele Agenturen dann heute meinen, was sie liefern. Nicht ganz schuldlos sind die Kunden dabei, weil ich, was wir vorhin hatten, wenn ich die Agentur nicht ordentlich bezahle dafür, kann ich auch nicht eine erwarten, dass die Agentur tolle Leute hat und vorhält oder mir in dem Fall entsprechend zur Seite stellt.
Ja, oder sich auch massiv sozusagen in meine Welt hineindenkt oder auch über den Tellerrand hinausblickt. Ne? Also ich glaube, was ich so als ein Beispiel empfinde, ist immer, Kunde sagt, ja, wir wollen Repositioning-Prozess, ne? Wir wollen sozusagen unsere Marke modernisieren, digitale Markenführung, ist total wichtig für uns und. Und dann ist so der erste Reflex einer Agentur zu sagen, alles klar, wir machen einen Prozess, wir zeigen euch, wie wir vorgehen, das und das, jetzt gehen wir mal die Markenwerte an, die Kompetenzen und so weiter. Eigentlich müsste man sagen, Achtung, Phase 0, erste Frage, warum? Warum macht ihr das? Was wollt ihr damit erreichen? Und ich glaube, was Agenturen sehr häufig tun, ist nach Kommunikationszielen zu fragen. Ich glaube, man müsste eigentlich, und das ist ja das, was du auch mit Consultant meinst, in erster Linie nach Unternehmenszielen fragen. Weil letztlich ist ja die Marke ein Treiber der Unternehmung. Ne? Das ist sozusagen ein Vehikel, um erfolgreich zu sein im Sinne des Geschäftsmodells. Und wenn ich eine Marke relaunch, mache ich das, weil ich Unternehmensziele habe. Und ich finde, das müssen Agenturen viel mehr verinnerlichen.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Es kann natürlich sein, dass dann die Agentur die Antwort bekommt, weiß ich nicht, habe ich von oben vorgegeben bekommen. Dann muss man in der Lage sein, nach oben zu gehen, wenn man diesen Anspruch hat. Und ich glaube, viele Agenturen haben heute schon, aber definitiv für die Zukunft, noch einen sehr starken Nachholbedarf, was ihre strategischen und analytischen und strategischen Kompetenzen angeht. Mhm. Das ist für mich der eine wichtige Punkt von zweien. Und der andere wichtige Punkt ist, auf Basis einer guten Analyse und einer guten strategischen Ableitung dann wirkungsvolle Ideen zu entwickeln. Der Kern einer Agentur sind Ideen. Und die Strategie, wenn man sagt, man ist ein Full-Thinking-Anbieter, ist der Kern der Agentur. Ich liefere kreative Ideen, Kreationen, mit denen du, lieber Kunde, einen komplexen Sachverhalt besser lösen kannst. Dafür brauche ich eine Strategie. Kreation ohne Analyse und Strategie ist Schall und Rauch, ist auch nichts wert. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Man kann nicht mal heute irgendwie eine lustige Idee mal irgendwie draußen machen und dann funktioniert das. Sondern man muss erstmal überlegen, was ist das Problem? Welche Rahmenbedingungen habe ich? Was sind die Herausforderungen? Wie kann ich daraus entsprechend erstmal inhaltlich einen Lösungsweg skizzieren, und dann kann ich meine Kreation briefen, kann mit der Kreation gemeinsam Ansätze entwickeln und Ideen entwickeln. Und das sind für mich die beiden Hauptpunkte, die eine gute Agentur ausmachen in Zukunft.
Aber eigentlich ist das ja total beruhigend, Oliver.
Warum?
Weil ich gerade überlege, mit so vielen Agenturinhabern, Geschäftsführern, mit denen ich spreche, Kollegen sagen, da müssen wir aufsatteln, Data und Technology und dies und jenes. Und eigentlich geht's im Kern darum zu sagen, wir verstehen die Probleme und die Bedürfnisse der Kunden im Sinne von Analysekompetenz, Consulting. Mhm. Und das Zweite ist zu sagen, besinnt euch darauf, dass wir eine starke Idee im Zentrum brauchen, die später wirkungsvoll umgesetzt, exekutiert, in den einzelnen Kanälen ausgespielt werden kann. Und ich meine, wenn man das jetzt nimmt, ne, dann klingt es doch eigentlich gar nicht so kompliziert.
Nein, es ist in der Funktion einer Agentur grundsätzlich, in der Rolle, die sie spielen soll, ist das relativ einfach. Nämlich, eine Agentur ist ein hochspezialisiertes Gebilde, ein hochspezialisierter Anbieter, der durch eine bestimmte Arbeitsweise und Kultur in der Lage ist, Kreativlösungen für Kommunikation zu entwickeln, die ein Unternehmen, eine Marke, ein Produkt, was auch immer weiterbringen meistens auch in dem Wettbewerb differenzieren von anderen. Die Idee ist auch in Zukunft der Nukleus und die Daseinsberechtigung einer breiter aufgestellten Agentur. Was ich dann alles umsetzen kann oder nicht, ist inhaltlich erstmal völlig egal, weil ich werde immer Partner finden oder mein Kunde findet immer Partner, die dann best in class das jeweilige umsetzen. Ich habe mal vor einiger Zeit Jesko Perry von McKinsey eingeladen, als Challenger für ungefähr 80, 90 Agenturen. Und mein Briefing war, Jesko, erzähl mal bitte diesen Agenturen, wie du als in deiner Rolle bei McKinsey die Zukunft der Agenturen siehst. Und er hat eine sehr vernichtende Rede gehalten. Aber er hat danach in der Rede am Ende gesagt, liebe Agenturen, ihr habt eine Gabe und ihr habt diese Gabe total aus den Augen verloren. Ihr habt eine Gabe, die sonst keiner hat, kein Unternehmen, wir als McKinsey nicht, die anderen Unternehmensberatungen nicht. Ihr könnt kreative Ideen liefern, die Kunden in ihren Geschäftsprozessen weiterbringen. Mhm. Und ihr seid alle dabei, euch nach links und rechts, nach oben und unten zu strecken und immer wieder neue Dinge zu erfinden. Und ihr verliert dabei den Fokus eurer Daseinsberechtigung aus dem Sinn. Nämlich die Kreativität und die Idee.
Das kann ich zu 100% unterschreiben, weil du bist in den anderen Bereichen immer second best.
Ja.
Das ist das Problem, du hechelst sozusagen immer dem hinterher, der First Mover ist, der viel besser ist in dem, der einfach viel eine größere Palette daraus bedienen kann und sagst, so ein Bröckchen davon kann ich jetzt auch.
Ja, aber welche Agentur will denn heute gegen eine über 200.000 Mann starke Truppe von Accenture im digitalen Themen wirklich mithalten können? Oder wenn nicht, dann hat man die Deloitte oder die EYs in Zukunft oder andere oder die IBMs. Es gibt im Technologiebereich massive Entwicklungen, die kann ich als Agentur in der Regel gar nicht so bedienen. Die muss ich aber vielleicht auch gar nicht alle bedienen können, weil ich da gar nicht wettbewerbsfähig sein kann. Ich glaube, Agenturen tun gut dran, sich auf das zu konzentrieren, was sie richtig können, im Kern. Dann kann ich drumherum noch Services bauen. Aber das Bestreben, was es seit ganz langer Zeit gab, einfach noch immer mehr Service dazu zu addieren, aber dann den eigentlichen Kern aus den Augen zu verlieren, das ist der Grundstein, warum wir heute oft diskutieren, ob Unternehmensberatung und andere den Agenturen gefährlich werden können. Wenn eine Agentur im Kern wirklich gute Ideen und wirkungsvolle Ideen, nicht gute Ideen, sondern wirkungsvolle Ideen kreieren kann, die müssen natürlich auf einer sauberen und wirklich guten und breiten und intensiven Analyse basieren und einer guten strategischen Ableitung, dann wird sie immer im Wettbewerb mit anderen außerhalb der Agenturlandschaft die Lufthoheit haben. Weil ein Kunde kann das nicht nachbauen, egal wie viel Inhouse-Agenturen ein Kunde baut. Diese Vielfalt, die man heute in einer Agentur hat, diese Heterogenität, immer wieder neue Aufgaben, die Schnelligkeit, diese auch Kreativtalente zu binden, die immer momentan schwieriger sind zu gewinnen, ja klar. Aber diese ganze Fähigkeit des Gebilde Agentur ist in sich einzigartig, was Ideen angeht.
Und oh, Oliver, ich würde das so gerne, wenn ich nicht noch eine ganz wichtige oder einen wichtigen Bereich hätte, der mich unglaublich interessiert, das wäre ein so tolles Schlusswort geworden. Vielleicht kannst du dir ein ähnliches einfach für nachher nochmal überlegen, aber das wäre okay. Wirklich exzellent. Was ich so spannend finde, weil du sagst, die Herausforderungen werden ja immer vielfältiger. Mhm. Wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Feld. Was wissen wir denn, was morgen tatsächlich auch los ist? Was mich nochmal sehr stark interessiert, du hast vorhin auch angesprochen, Rolle der Marketingabteilung und so weiter. Für die wird es ja eigentlich zu einem unübersehbaren, wie soll ich sagen, irgendwie Spielfeld, ne? Mhm. Weil mehr Player, jetzt noch Kollaboration, die soll ich auch noch moderieren, gleichzeitig der Effizienzdruck, die Schnelligkeit, die Anzahl der Kanäle, die zunimmt. Hast du den Eindruck, dass Marketingabteilungen aktuell in der Lage sind, strategisch, holistisch und langfristig ihre Marke zu führen? Oder verlieren die sich vielleicht sogar auch deswegen im Klein-Klein?
Also definitiv sind die meisten Marketingabteilungen, die wir erleben, ganz ehrlich total überfordert mit dem, was da gerade passiert. Weil die Menschen dafür sind nicht ausgebildet von dieser zunehmenden Komplexität. Sie kriegen auch die Menschen nicht ausgebildet, weil einfach die Geschwindigkeit, was draußen am Markt passiert, viel, viel schneller ist. Und das Hauptproblem ist, warum die Marketingabteilungen sich nicht so stark strategisch um Dinge kümmern, weil sie einfach operativ absaufen. Wir haben das immer wieder, fragen wir, wenn wir in Workshops Marketingabteilungen sind, stellen wir eine Frage. Wie viel Prozent eurer Tätigkeit arbeitet ihr operativ? Operativ heißt interne Abstimmung, Abstimmung mit Agenturen, manchmal Werbemittel zigfach abstimmen, etc. etc. Und die Antwort ist immer dieselbe, weit über 80%. Und Wahnsinn. Wenn wir dann fragen, wie viel Zeit habt ihr wirklich für strategische Aufgaben, kommt häufig eine Zahl, ja, es wäre toll, wenn wir 5% oder mehr hätten, haben wir oft nicht.
Muss man sich über das Markensterben nicht wundern, ne? Oder zumindest über die Probleme.
Ja, und ich glaube, Marketingabteilungen heute sind am Scheideweg. Ganz klar. Die Menschen sind alle überlastet. Sie können nicht mehr Leute einstellen, obwohl die Aufgaben vielfältiger werden und in immer kürzeren Rhythmen immer mehr Dinge entwickelt und betreut werden müssen und entschieden werden müssen. Und sie haben nur eine Chance. Als Marketingabteilung muss ich massiv effizienter werden, wenn ich in die richtige Richtung will. Es gibt zwei Richtungen, ganz klar, die ich sehe für Marketingabteilungen. Entweder entwickeln sich zurück in Richtung einer Werbeabteilung, also einer Maschinerie, die sehr umsetzungsorientiert ist und sich sehr stark um die Herstellung von irgendwelchen kommunikativen Assets kümmert, mit Abstimmung und Agenturhandling etc. Oder, und da hoffe ich ganz stark dran, sie erkennen die Chance und entwickeln sich zu einer Innovationsabteilung für das gesamte Unternehmen. Mhm. Und ich meine nicht Produktinnovation alleine, sondern zu einer Abteilung, die das Bindeglied zu den Menschen draußen ist. nennen wir es mal Verbraucher, egal ob B2B oder B2C. Die Marketingabteilung ist prädestiniert dafür zu verstehen, wie draußen Menschen und Märkte ticken. In der Masse. Der Vertrieb kümmert sich um die Einzelkunden. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die Schnittstelle. Aber das ganze Thema, wo geht die Reise für uns als Unternehmen hin? Wohin müssen wir uns entwickeln? Wie können wir unsere Marken aufstellen? Wie können wir Menschen draußen wirkungsvoll erreichen? Mit aller Digitalisierung, die da ist, mit allen CRM-Maßnahmen, mit allen Social-Media-Maßnahmen, welche Kanäle kommen als nächstes, welche Möglichkeiten kommen als nächstes? Das ist muss in Zukunft für eine moderne Marketingabteilung der Kern ihrer Tätigkeiten sein. Wie stellen wir uns strategisch richtig auf? Um das sich damit beschäftigen zu können, müssen Sie gucken, dass Sie maximal das Tagesgeschäft abgeben. Das bedeutet,
wie würden Sie das hinkriegen? Sind das die Agenturen? Sind das andere Partner, die Sie dabei unterstützen, das, wie du hast vorhin so schön gesagt, Ökosystem aufzubauen, in dem das funktionieren kann?
Ja, das bedeutet, Sie brauchen, also wenn Sie nicht die Leute einstellen können, selber in der Marketingabteilung, oder Sie kriegen, weil Sie einen Standort haben, wo da keiner hinkommt, müssen Sie in irgendeiner Form gucken, dass Sie diese Alltagstätigkeiten loswerden. Und zwar nicht ein bisschen, nicht um 3 oder 4%, sondern maximal. Das bedeutet, Sie müssen eine andere Infrastruktur schaffen. Entweder bauen Sie in-house eine Umsetzungsabteilung auf, die das Ganze macht. Dann ist es aber nicht mehr die Marketingabteilung. Diese Abteilung könnte von der Marketingabteilung gesteuert werden. Oder mehrere Abteilungen. Oder Sie bauen sich draußen, außerhalb, extern, Partner auf, die das können. Wir haben das bei ein oder zwei Kunden, nennen das gerne Maschinenraum. Und der Maschinenraum ist nicht dafür da, Ideen zu entwickeln. Der Maschinenraum ist dafür da, die ganzen Assets herzustellen, zu produzieren, abzustimmen, im Zweifel auch ins Unternehmen rein, also auch mit Rechtsabteilungen abzustimmen, mit Produktentwicklung abzustimmen. Aber das sollte nicht mehr die Rolle des Marketings sein, sondern muss es schaffen, dass man das Ökosystem so trimmt, dass ab der Verabschiedung einer Grundidee oder von Master Creatives ein Prozess in Gang kommt, der das Marketing nicht mehr einbindet. Und heute macht das einen Großteil der Tätigkeiten des Marketings aus. Da sehe ich eine Riesenchance, das muss man rausgeben. Ob das dann Agentur heißt, ob das Umsetzungspartner heißt, oder ob das verlängerte Werkbank heißt, ist völlig egal.
Und es sollte nicht unbedingt das Feld sein, auf das sich jetzt die Kreativagenturen stürzen, vor lauter Begeisterung, dass man den Kunden wiederhelfen kann bei irgendeinem Problem, sondern da sagst du auch da sollten die Kreativagenturen nicht unbedingt sich selber dann zur verlängerten Werkbank machen, sondern sagen, im Kern steht die Idee und das Kern-Creative und dann kann es jemand anders umsetzen. Also auch da, ähnlich wie der Kunde, der dazu neigt, irgendwie eher so eine operative Werkbank zu sein, sollten Kreativagenturen eben auch nicht dazu neigen, zu sehr zu einer zu werden?
Jein. Wenn ich meinen Kern in der Entwicklung von Kreativideen sehe, ich sehe aber, mein Kunde braucht auch eine operative Umsetzung, dann würde ich als Unternehmer immer darüber nachdenken, ob ich nicht eine zweite Organisation aufsetze, die aber nicht meine Kreativabteilung ist, sondern die komplett auf Umsetzung und auf Effizienz und auf Perfektion getrimmt ist. Das ist eine Fabrik. Das ist in irgendeiner Form und eine natürlich auch sehr stark digital getriebene Fabrik, wo ich ganz andere Leute brauche, ganz andere Prozesse brauche. Aber ich muss die Umsetzungsaufgaben, die der Kunde irgendwo hingeben möchte, die kann ich übernehmen. Wenn ich glaube, das ist meinem Geschäftsmodell passt das, aber dann kann ich nicht den Fehler machen, die Agenturen heute immer noch machen, dass ich mein Kreativteam auch mit Umsetzungsaufgaben beauftrage und sie sich dann zu Tode rödeln. Und ich dann versuchen muss, hohe Tagessätze irgendwie dort durchzukriegen und eine hohe Fehlerquote habe und ich dann Menschen, die eigentlich Umsetzung machen sollen, auch noch motivieren kann, dass sie doch noch kreativ sind. Weil ich habe einen Culture Clash. Entweder
einen hohen Frust. Ne?
Ja.
Also wahnsinnig hohes Frustpotenzial, wenn man beides gleichermaßen musste irgendwie VKF machen und musste die super Idee produzieren. Die beiden Dinge passen selten richtig gut zusammen. Ne?
Genau. Und es gibt ja Firmen, die machen das. Die Agenturen haben ja solche Tochtergesellschaften gegründet. Nicht für alle der heutigen Gewerke. Also sie kommen ja meistens noch sehr stark entweder aus dem ganzen Print- und Druckvorstufenbereich oder kommen aus dem Bannerbereich und der Bannerproduktion. Aber da gibt es noch viel, viel andere Dinge. Aber ich würde das nicht in einer Agentur mischen. Wenn ich das unter einem Dach mache, würde ich zwei Organisationen haben. Die eine, die macht Strategie und Kreation. Und das sind völlig andere Leute und ganz anders getaktet, mit viel mehr Freiraum. Und die andere ist massiv auf Effizienz.
Exekutieren.
Genau. Ja, absolut. Und diese Initiative muss aus der Marketingabteilung kommen. Das heißt, dieser Change beginnt in dem Verständnis, im Selbstverständnis der Marketingabteilung. Und ich fand die Zeit ist heute noch nie so geil gewesen wie zuvor für die Chance an der Marketingabteilung, diese Gegebenheiten heute und den Wandel für sich zu nutzen.
Das ist ja echt der Schatz, den es zu heben gilt eigentlich.
Absolut.
Ja. Oliver, zum Ende stelle ich eigentlich immer die Frage, wie müsste die Agentur der Zukunft aussehen? Allerdings habe ich den Eindruck, du hast schon wahnsinnig viel dieser Frage beantwortet in der letzten Dreiviertelstunde. Vielleicht ein anderes Thema, was du, glaube ich, am besten beurteilen kannst, weil du bist, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der so ziemlich alle Eigenmarketing-Aktivitäten der Agenturen so mitbekommt und sichten kann. Hast du einen Tipp, wenn du sagst, was müssen Agenturen dringend verbessern im Sinne des Eigenmarketings, des Werbungsprozesses um sich selbst? Weil sie machen Werbung, sie entwickeln kreative Ideen, aber sie sind selten kreativ und werblich, was ihre eigene Leistung angeht.
Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen und es klingt so banal, aber die Agenturen sollten an ihrer eigenen Marke arbeiten. Mhm. Sie sollten gucken, was macht mich besonders? Was differenziert mich? Also wer ist mein Wettbewerbsumfeld, mein direktes oder indirektes? Wer differenziert mich? Wie differenziere ich mich von denen? Was ist mein eigener Charakter? Und wie kann ich den am besten möglich nach draußen stellen, dass ein Kunde, der diesen das auch so als eigenständig empfindet und mich attraktiver findet als alle meine anderen Wettbewerber. Mhm. Agenturen müssen lernen, an ihrer Marke zu arbeiten, eigene Geschichten zu erzählen. Und zwar Geschichten, nicht wie sie, warum sie die geilsten sind, sondern Geschichten, warum der Kunde sie am geilsten finden soll.
Warum sie besonders sind. Ne?
Ja.
Das finde ich übrigens fast noch das bessere Schlusswort als das von vorhin. Agenturen müssen an ihrer Marke arbeiten und Geschichten erzählen. Das finde ich toll, weil sie das für andere Kunden machen und dann sollte es doch leicht sein, das auch für sich selbst zu tun. Oliver, ich danke dir sehr. Ein unglaublich interessanter Austausch und ich freue mich, dass du deine Perspektive und deine Sichtweise mit mir, aber auch, glaube ich, mit vielen anderen, die uns jetzt zugehört haben, geteilt hast.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Super interessant. Vielen Dank.